herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und heute moderiere ich diesen kleinen Begrüßungstext an, ganz frisch kommend von einem Spaziergang da draußen im Hamburger Herbst. Es war schweinekalt, ich war völlig falsch angezogen und sitze jetzt einigermaßen kalt am ganzen Körper vor diesem Mikrofon. Aber das macht gar nichts, denn das Gespräch, das ich hier ankündigen darf und auf das ihr euch freuen dürft, ist ein ganz warmes und warmherziges. Deswegen kommt da wieder alles zusammen, was zusammen gehört. Und das stimmt auch im Falle meines Gastes, denn auch er gehört auf eine Weise zu mir. Und zwar meine ich Christian Huberts. So, warum sage ich so komische Dinge? Also, Christian Huberts ist ein Mensch, den ich auch persönlich schon kenne, auch schon seit längerer Zeit. Ich kann unmöglich rekonstruieren, wie ich ihn tatsächlich kennengelernt habe. Aber so ist das jetzt nun mal. Und die Tatsache, dass wir uns so oft schon in unserem Leben begegnet sind, liegt unter anderem darin begründet, dass er sehr umtriebig ist mit seiner Arbeit und an ganz unterschiedlichen Stellen der Spielewelt schon tätig war und tätig ist. Er kommt ursprünglich, ähnlich wie ich, aus den Kulturwissenschaften, nur hat er wortwörtlich Kulturwissenschaften studiert. Und zwar heißt dieser Studiengang ganz genau Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Hat da an der Uni Hildesheim studiert. Ihr werdet euch wahrscheinlich, wie ich auch, fragen, okay, Kulturwissenschaften kriegt man schon irgendwie hergeleitet, aber ästhetische Praxis, what the fuck, um dieses bekannte Meme zu zitieren, das jetzt nur gerade ich wieder vor Augen habe. Keine Sorge, das frage ich ihn in ein paar Minuten. Das erfahren wir gemeinsam, was es damit auf sich hat, und begleiten anschließend dann Christian durch erstmal die Welt seines Studiums. War ein hochinteressantes Studium, stellte sich heraus, in der er auch schon anfangen konnte, eine ganz besondere Perspektive auf Spiele und Spielkultur auszuprägen, die ihn dann auch später im Berufsleben begleitet hat. Der hat zum Beispiel auch schreibend gearbeitet für die WASD. Das ist ein, ja, wie nenne ich es, eine Feuilleton-Buchreihe, die mittlerweile nicht mehr herausgegeben wird, aber die einige Jahre lang regelmäßig ins Bücherregal gestolpert ist und die pro Band ganz viele kluge Köpfe versammelt hat, die sich in verschiedenen Texten erbrachen auf die schönste Art und Weise über Phänomene der Spielkultur, und Christian Huberts gehörte auch dazu. Ich durfte übrigens auch mal für die WASD schreiben, es war eine ganz große Ehre, ich habe das Buch hier immer noch. Naja, nicht so viel zu mir, viel mehr zu Christian. Das hat er zum Beispiel gemacht, und zuletzt war er bei der Stiftung Digitale Spielekultur tätig von 2020 bis 2024, also 4 lange Jahre lang. Da hat er unter anderem als Projektmanager für die Initiative Erinnern mit Games gearbeitet und als Projektleiter das Projekt Let's Remember betreut. Man kann es schon so ein bisschen heraushören. Unter den vielen Dingen, die Christian interessieren, ist die Beschäftigung mit Themen, die sich drehen um Geschichte und Geschichtsbilder und History Games und sowas, ein großer und leidenschaftlicher Schwerpunkt von ihm. Und das bringt ihn natürlich auch wieder mit mir zusammen, weil das sind Lieblingsthemen, die wir beide gemeinsam haben. Mein Gott, entschuldigt. Das ist ja hier auch eine Grammatikherausforderung für euch alle zum Zuhören, aber ich bin, wie gesagt, noch mitgenommen von den 4 Schritten, die ich da einmal ums Haus gemacht habe. Naja, also mit anderen Worten, Christian Huberts ist ein hochfaszinierender Mensch und sehr, sehr sympathisch und teilt sich auch noch gemeinsame Interessensfelder mit mir und meiner Arbeit. Deswegen war es nur eine Frage der Zeit, bis ich ihn endlich ganz offiziell hier vors Mikrofon eingeladen habe. Wie gesagt, wir machen einen Spaziergang durch sein Leben, klären übrigens auch auf, wie es dazu kam, dass er es geschafft hat, eine Tagline in seine Visitenkarte reinzupacken, eine Art Beisatz, eine Zuschreibung, die so viele Menschen kennen, dass es wirklich mittlerweile zu seinem zweiten Namen hätte werden können, nämlich dem mächtigen Kulturwissenschaftler, ist eine Art Spitzname, auch dessen Ursprung klären wir auf. So. Ganz viel erzählt, liebe Freundinnen und Freunde da draußen. Noch mehr wird auf euch zukommen jetzt in dieser kommenden Stunde. Ich habe dieses Gespräch wirklich von Herzen genossen und freue mich darauf, was ihr so zu sagen habt. post@okicool.space. Her mit eurem Feedback. Ich freue mich gar sehr. Ist das eine neue Welt für dich?
Ich weiß nicht, ob ich das schon benutzt habe, aber auf jeden Fall ähnliche.
Ja.
Genau, also ich sehe so die typischen Bedienungselemente.
Aha, so ist das, von wegen Störquellen genau. Wurden eliminiert.
Das ist nämlich das Problem. Das ist meine Frau, die quasi, wenn ich auf meinem Mac nicht stören aktiviere, die hat so eine Art Sonderstatus, die kommt da trotzdem
ja,
durch.
Ja, das verstehen wir, das ist okay.
Und die guckt immer nicht in meinen Kalender.
Ja, sehr gut. Das ist doch gar kein Problem. So. Ich hatte hier.
Ich schreibe hier nur noch mal kurz, weil du ansonsten wird sie mich in 5 Minuten fragen, ob sie eine Folge The Office ohne mich gucken kann.
Oh Gott, wenn ich das schon höre, dann bin versucht, da direkt nachzufragen. Ist es der erste, wie sagt man denn, Watch? Oder guckt ihr jetzt zum mehrfachen Male erneut diese Serie?
Ich gucke zum zweiten Mal, meine Frau zum ersten Mal. Und das war so ein bisschen Überzeugungsarbeit, weil ich sag mal, wenn man die ersten paar Folgen der ersten Staffel sieht, denkt man, das ist einfach eine Serie, in der Menschen fürchterlich rassistisch sind und homophob. Und es wird ja dann besser. Also nicht, dass man denkt, alles prima, aber es wird viel, viel besser.
Reden wir von US Office?
Genau.
Fantastisch. Das ist immer das große Problem. Das ist ja auch wirklich eine meiner Lieblingsserien und Wohlfühlmomente auf dieser Welt. Wenn ich Menschen das dann empfehle und sie fangen dann genau wie du sagst an mit dieser ersten Staffel und sehen dann Folgen, in denen wirklich, also einfach auch ohne so einen Comic Relief, den man fühlen kann, einfach nur rassistische Sprüche da reingerollt werden, denke ich mir, oh Gott, was denken die Leute von mir, wenn ich das als meine Lieblingsserie empfehle? Und dann Staffel 2, dann hat die Serie ja auch nochmal sich dann ganz neu besonnen, den Chefcharakter neu geschrieben und nochmal einen neuen Spin sich gesucht, dann wird das alles sehr viel angenehmer. Du, da kann ich dich direkt mal fragen, das würde mich interessieren, wenn du schon die Serie quasi kennst in Gänze, was würdest du denn sagen, welche der Figuren in dieser Serie kommt dir denn am nächsten?
Gute Frage.
Ich gebe mir hier größte Mühe.
Na, ich meine, man möchte immer so versucht sein und Jim sagen, weil er ist ja irgendwie so der Sympathieträger, ne? Aber ich glaube, ich bin nicht so souverän und habe nicht so viel Schabernack auf dem Kasten. Ich glaube, ich bin eher so ein Oscar, so ein bisschen penibel.
Oh.
Ein bisschen, ich weiß immer Bescheid, halt mich ansonsten aber zurück mit etwas trockenen Humor manchmal. Ja. Doch.
Ich finde, das ist eine faszinierende Wahl. Ich glaube, das ist keine der Figuren, an die man denkt, wenn man diese Frage beantworten möchte. So eine Figur aus der zweiten Reihe, die schon sehr präsent ist, ne, und auch immer wieder auffällt und auch im Laufe der Serie ja immer wichtiger auch wird als Figur. Aber das ist eine spannende Wahl. Ich muss tatsächlich sagen, oh warte, bevor ich das selber beantworte, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, wohin würdest du mich denn stecken? Das ist die eigentliche Frage.
Oh Gott, das wird natürlich
dann jetzt. Du kannst keine Herzen brechen, du kannst keine Gefühle verletzen. Frei raus, bitte.
Ich muss kurz nachdenken. Ich muss
bitte,
kurz
nimm dir alle Zeit.
Channeln meine unbedingt. Begegnung mit dir, meine Wahrnehmung von dir der letzten Jahre.
Ich bin so nervös.
Oh Gott, ich auch.
Kann hier ganz schnell vorbei sein jetzt.
Ja, ja, genau. Das ist so irgendwie kurzer, spontaner Gedanke war einfach Andy, aber ich bin mir unsicher. Eigentlich nicht.
Du sagst doch jetzt einfach nur Namen und guckst, wie ich reagiere.
Genau. Ich sage jetzt einfach jeden Namen.
Also für all jene, die die Serie nicht kennen, Andy ist der mit den Anger-Issues, der auch einfach irgendwann mal weg ist, weil er therapiert werden muss.
Also, aber die sind ja dann später nicht mehr da. Also der Late Andy.
Late Andy, ja.
Vielleicht, ja. Ich bleibe jetzt einfach dabei. Ja, ich gehe jetzt einfach all in, falls mir zwischendrin noch irgendwie eine passendere Figur einfällt. Ja,
können wir nehmen. Ich kann in der Selbstwahrnehmung sagen, das driftet ja immer auseinander, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Ich würde mich als einen ganz klassischen Michael beschreiben. Ich würde mich eine Mischung aus stets bemüht, aber nicht immer zum Ziel kommend beschreiben und auch eine Mischung aus gutherzig und auch manchmal kommen Sachen komisch an oder so. Ich fühle mich da sehr wieder. Auch die Art des Humors mag ich sehr. Aber ich fürchte, sehr viele Menschen suchen natürlich erstmal bei diesen Hauptfiguren nach diesen Projektionsflächen.
Und ich strebe ja an, ein Dwight zu werden. Der ist einfach wie immer sehr klar in sich ruhend.
Ja.
Und auch so ein bisschen verloren in seiner Position. Ja.
Ich habe hier eine kleine Bilderwand in meiner Wohnung und eines der Bilder ist eine Szene aus der Serie, in der er ein kleines Interview wieder führt und dann sagt, sinngemäß übersetzt jetzt, immer wenn ich kurz davor bin, irgendwas zu tun, halte ich inne und frage mich, würde ein Depp das tun? Und wenn ja, dann mache ich das nicht. Und das ist so ein tolles Zitat, das habe ich mir hier in den Gang gehangen. Ich finde, das ist so ein Lebensmotto.
Ja. Ja. Kann man nichts mit falsch machen eigentlich.
Apropos nichts falsch machen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes dich zu Beginn unseres Gesprächs fragen, bevor dann die Office hier plötzlich auftauchte. Du bist einer, vielleicht sogar der einzige Mensch in meinem Umfeld, den ich kenne, der es geschafft hat, sich erfolgreich eine Tagline zuzulegen. Allein das, finde ich, ist schon beeindruckend genug. Und zwar, wenn ich nachts an deinen Namen denke, was häufig vorkommt natürlich, denke ich nicht nur an den Namen, sondern auch an diese Tagline, nämlich den mächtigen Kulturwissenschaftler. Ich finde das so abgefahren, dass es geklappt hat, also bei mir zumindest, dass das so fest mit dem Namen verbunden ist, diese Mitbenennung noch. Ich muss zuerst dazu dir ein paar Fragen stellen. Ich habe das nämlich nie getan. Ich bin neugierig. Und zwar erstmal, ich habe natürlich selber Interpretationsansätze dafür mitgebracht. Wie gesagt, ich denke viel drüber nach. Aber ich will dich erstmal fragen, Originalquelle, was hat es damit auf sich? Überhaupt, wie kamst du auf die Idee, irgendwann zu sagen, immer wenn ich meinen Namen sage, schiebe ich noch hinterher, zumindest auf Visitenkärtchen, mächtiger Kulturwissenschaftler?
Also die größte Angst, die mich ja in Bezug darauf immer verfolgt, ist, dass Menschen denken,
ja,
dass ich super dolle von mir überzeugt bin.
Exakt.
Also das ist wirklich, das hält mich wach. Da
denke ich, die Monkey Island kennen und genau, denken, was will genau, er denn jetzt?
Genau, weil es begann wirklich so gegen Ende des Studiums, wo ich so langsam anfing, einfach Texte zu schreiben, so ein bisschen gelesen zu werden, ein bisschen gesehen zu werden. Und als Monkey Island Fan war das so ein bisschen so meine Selbstwahrnehmung. Ich bin eigentlich kein mächtiger Pirat, aber ich tue jetzt einfach so oder behaupte das in quasi in dieser Guybrush Threepwood-esken Inbrunst und sieh mal, was draus wird. Aber halt immer mit dem Gedanken, so, es ist eigentlich nicht wirklich so. Ich bin kein mächtiger Kulturwissenschaftler. Ich bin ein kleines Licht, der halt Pirat werden möchte in einer Welt, wo Pirat sein eigentlich auch nicht mehr so erstrebenswert ist. Weil die Welt von Monkey Island ist ja irgendwie super durchkommerzialisiert. Die mächtigen Piraten sitzen in der Kneipe und trinken mit Batteriesäure versetzten Grog. Und der Schatz von Mealy Island ist irgendwie so eine Touri-Attraktion. So. Irgendwie hat das zu mir gesprochen. Und diese Form, wie Guybrush über sich selbst nachdenkt als jemand, der hat irgendwie diesen Traum verfolgt. Ne? Damals wollte ich ja auch noch akademisch so in die Richtung gehen, da Karriere machen und hatte aber schon diese Wahrnehmung und dieses Unwohlsein damit, dass die akademische Welt eben ähnlich wie die Piratenwelt von Monkey Island einfach nicht mehr so ganz hält, was sie verspricht. Das heißt, ja, eigentlich war es so eine selbstironische Pose, die sich dann ein bisschen verselbstständigt hat. Und es hat dann ein bisschen gedauert, bis also wo das so schwankte von, wow, das ist mir jetzt eigentlich unangenehm, weil ich denke, Menschen nehmen das ernst und denken, ich bin super dolle von mir überzeugt, hinzu, ja nee, das ist jetzt einfach so eine Art Tagline und wenn sich Menschen unsicher sind, müssen sie mich fragen und dann erzähle ich ihnen diesen ganzen Kladradatsch von Gabba Streetwood. Ich habe auch mal einen Text drüber geschrieben, ich glaube, den gibt's auch noch auf meinem Blog. Wenn es Shownotes gibt, können wir den da gerne,
ja, sehr gerne
reinpacken, weil der ist auch so ein bisschen so eine Beschreibung meiner Origin-Story als Kulturwissenschaftler.
Ja, sehr gerne. Wie zuverlässig würdest du denn sagen, wird denn der Gag erkannt? Also musst du häufiger korrigieren oder häufiger mitlachen?
Also korrigiert habe ich da selten was, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute, die das missinterpretieren, erst gar nicht so weit in den Gespräch treten, dass das passieren könnte. Von daher, ich glaube, ich habe das noch nie irgendwo korrigieren müssen. Also meistens hatte ich den Eindruck, die Leute verstehen es und wenn nicht als Monkey Island Zitat, dann doch irgendwie als, das kann nicht ganz ernst gemeint sein. Von daher, bislang haben sich da meine Albträume nicht bestätigt. Aber was, wie gesagt, von den Leuten, die sich denken, was für ein arrogantes Arschloch, von denen höre ich wahrscheinlich einfach gar nichts. Ich hoffe, genau, vielleicht ist dieses Interview jetzt die Chance, dieses Gespräch die Chance, ein für alle Mal, ja, das aufzuklären, dieses große Mysterium. Und morgen kriege ich ganz viele Telefonanrufe von Leuten. Sorry, Christian, ich dachte.
Ich mag auch, wie du ständig hier auf unser Gespräch als Interview verweist. Also ich verstehe gar nicht, warum. Was gibt dir denn den Anlass zu glauben, dass wir hier ein Interview führen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach der Modus, in den ich in den letzten Jahren immer unterwegs war, wenn ich hier so mein Podcast-Mikro ausgepackt hatte und mit meinen Kopfhörern vom Rechner sitze. Dann war einfach klar, okay, irgendwie der Deutschlandfunk ist auf der anderen Seite und dann ist es halt ein Interview.
Ja, ist eigentlich auch eine gemeine Frage, weil im Grunde ist es ja ein Interview. Aber ich meide immer diesen Begriff ganz dolle, weil, also um so ein Bild zu bemühen vielleicht, ein Interview, also oder anders, ich strebe hier immer so eine Gesprächsatmosphäre an. So, stell dir vor, wir machen gemeinsam einen Spaziergang durch den Wald und kommen plötzlich beim Wald so raus an so einer kleinen Klippe und da haben sie irgendwann mal eine Bank hingestellt und wir denken uns, mein Gott, das ist der perfekte Ort für eine Bank. Dann setzen wir uns drauf und sitzen nebeneinander und schauen da ins Tal hinunter, der dichte Wald im Rücken von uns, wo wir jetzt schon die letzten, weiß ich nicht, 45 Minuten spaziert sind. Und jetzt sitzen wir auf dieser Bank, hängen so ein bisschen unseren Gedanken nach und dann fangen wir einfach an zu reden. So, während wir auf diese Landschaft gucken. Und das ist für mich ein Gespräch. Und ein Interview wäre aber, herzlich willkommen im Raum 12.b, setzen Sie sich bitte auf diese Seite des Tisches, ich sitze gegenüber, lassen Sie sich nicht stören von der makaberen Einrichtung. Es geht jetzt hier eine Stunde um Informationsaustausch. Und das ist so eine Atmosphäre, die ich nicht möchte. Und deswegen stelle ich immer so ganz aggressiv das Wort Gespräch in den Vordergrund.
Klingt gut. Ich bin ja auch so ein Spaziergänger und mich auf Bänke mit schöner Aussicht setze. Toll. Von da hast du da ein wunderschönes Bild jetzt aufgemacht, ne? Dass ich mich jetzt so rein, cozy rein
sehr schön.
Lege.
Und jetzt stell dir vor, wenn wir bei dem Bild bleiben, ich lege jetzt meinen Arm so um dich, ne, und zieh dich noch ein bisschen näher an mich ran und wispere dir so zu, apropos akademisches Studium. Da können wir direkt mal anfangen. Das ist was gewesen, was ich mir in der Vorbereitung des Gesprächs notiert habe und was ich eigentlich schon wusste, aber nicht ganz genau. Und zwar, du hast ein Diplomstudium gemacht an der Uni Hildesheim. Wenn ich es richtig gelesen habe, ging das von 2003 bis 2008. Und eine der vielen zahlreichen spannenden Fragen, die damit verbunden ist, ist folgende. Du hast studiert in einem Studiengang namens, und auch da hoffe ich, dass ich richtig recherchiert habe, Kulturwissenschaften, ästhetische Praxis. So, ich warte auf das korrigierende, einschreitende Nein.
Nur ja, alles.
Perfekt.
Alles völlig
jetzt
korrekt.
Bin ich schon gespannt. Was ist, Christian, ästhetische Praxis? Ich hätte googeln können, aber ich dachte mir, nein, das ist eine Info, die lasse ich mir erklären.
Genau, da muss man so ein bisschen zu sagen, dass die Universität Hildesheim quasi sich so ein bisschen als unique selling point das so praktiziert hat, Studiengänge, die es gibt, ein bisschen anders zu benennen, dass alle denken, oh wow, die Uni Hildesheim macht ja was ganz Einzigartiges. Wahrscheinlich würde man diesen Studiengang Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an anderen Hochschulen einfach angewandte Kulturwissenschaften nennen, weil das ist es im Prinzip. Und also, wie gesagt, ich möchte der Uni Hildesheim jetzt nicht zu sehr auf die Füße treten. Da stand schon noch ein bisschen mehr Konzept drin. Aber im Grunde genommen war es ein wissenschaftliches Studium der Kulturwissenschaften, also Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Theaterwissenschaft, Philosophie, Kulturpolitik als Nebenfächer, alles noch mit dabei. Plus, dass einfach eben auch noch ein erheblicher Anteil dabei war, wo eben Kultur praktiziert wurde. Das heißt, ich habe in meiner Zeit an der Uni Hildesheim irgendwie Filmchen gedreht. Ich habe bei Theaterstücken mitgewirkt, habe Sammelbände, literarische Sammelbände irgendwie mitgestaltet, mit eingewirkt. Also ne, und das ist, also es ist so ein bisschen albern, wie die Uni Hildesheim das macht, weil es halt, also da gibt es so einige Studiengänge in Hildesheim, die eigentlich alle Kulturwissenschaften sind, aber mit verschiedenen Schwerpunkten und die heißen dann aber immer so ein bisschen anders. Genau, aber grundsätzlich war das ein super Konzept, so aus der Rückschau, dieses eben nicht nur theoretisch sich mit Kultur auseinandersetzen, sondern eben auch so überall reinzuschauen, alles ein bisschen ausprobieren, hilft mir heutzutage einfach auch viel, um über Kultur nachzudenken. Und ja, war auch so ein bisschen glückliche Schicksalsfügung. Hätte der Studiengang anders geheißen, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht angefangen, war meine Vorstellung. Als ich angefangen habe zu studieren, war ich, mach Filme. Ich hole mir eine Kamera und werde jetzt, keine Ahnung, der aufstrebende Indie-Regisseur. turns out, das ist nicht mein Talent.
Abgefahren. Du wolltest ja. Regisseur werden
ursprünglich? Ja, oder also zumindest so in diese Richtung.
Ja.
Ich dachte nicht, dass ich mit, also Computerspiele waren zu diesem Zeitpunkt komplett einfach nur Hobby. So, ach. Das war was, das habe ich gemacht. Und ich bin nicht an die Uni gegangen, weil ich mir dachte, hier kann ich was mit Computerspielen machen. Das hat sich dann erst ergeben. Witzigerweise, das ist auch so eine kleine Anekdote, der Studiengang hatte auch so Zugangsbeschränkungen, da gab es so kleine Prüfungen vorher auch mit auch einem persönlichen Gespräch, und ich hatte zu diesem Gespräch ein Space Invaders T-Shirt an, und später hat mir einer der Profs, der da mit drin saß in diesem Gespräch, verraten, dass er mich quasi zugelassen hat, weil ich dieses Space Invaders T-Shirt anhatte. Der Prof war Dr. Matthias Mertens, der hat paar Jahre davor das Buch Wir waren Space Invaders veröffentlicht.
Nein.
Mit Tobias und Meissner. Und er war eigentlich dann derjenige an der Uni Hildesheim, der mit vielen Seminaren eben mir gezeigt hat, dass dieses ganze unnütze Fachwissen über Computerspiele und diese ästhetische Praxis im Spielen auch etwas ist, was ich im kulturwissenschaftlichen Studium anwenden kann, betrachten kann. Und im Grunde genommen war da dann, genau, wurden da dann die Gleise gelegt für alles, was dann folgte.
Okay, abgefahren. Das ist ja was du dann später erst erfahren hast. Vorher aber, ne, wie du schon gesagt hast, die Vorstellung, so Indie-Filme machen zu können. Warum nicht, und das ist vielleicht eine naive Frage, aber warum nicht der Weg zu einer der Filmhochschulen, sondern stattdessen den gefühlt etwas umständlichen Weg über die Uni Hildesheim mit dem Studiengang Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis zu gehen?
Quasi die Zugangsbeschränkungen waren in der Regel zu hoch.
Das T-Shirt hat dort nicht gereicht.
Genau, und auch in Hildesheim musste ich quasi so ein bisschen quer einsteigen über den Philosophiestudiengang. Also ich habe mich da erst bei dem Studiengang Szenische Künste beworben, ja. Der quasi viel mehr noch diesen Fokus hat auf Film und Theater. Da wurde ich nicht genommen, und um halt irgendwas zu machen, wo ich auch schon mal Punkte sammeln kann für das, was ich eigentlich machen möchte, habe ich dann mit Philosophie angefangen, bin dann quer eingestiegen. Genau, und die andere Sache hat einfach so ein bisschen familienbiografische Gründe gehabt. Ich komme eher so aus dem Sozialhilfekind-Milieu. Das heißt, so der Gedanke in eine andere Stadt. Na, ich komme aus Hildesheim, das heißt, die Uni Hildesheim hatte gefühlt einfach alles, was ich wollte, schon da, da musste ich nicht für umziehen. Und der Gedanke, einfach mit wenig Geld in eine andere Stadt zu ziehen, ohne jedes Vorwissen auch über den akademischen Betrieb, hat mir einfach, ja, im Grunde genommen unheimlich Angst gemacht. Und dann war es opportun, bequem, angstfreier zu sagen, ich bleibe in Hildesheim und mache diesen Studiengang oder einen dieser Studiengänge, die eben auch quasi sowas Ähnliches erlauben wie eine Filmhochschule oder eine Kunsthochschule.
Wow. Hast du dann als Erste in der Familie studierend?
Jein. Mein Bruder hat vorher schon quasi an der Fachhochschule Grafikdesign studiert. Genau, ich war dann so der Erste, der so ein wissenschaftliches Studium angefangen hat. Genau,
abgefahren. Wie hat sich das angefühlt, dann zum ersten Mal im Hörsaal in der Uni Hildesheim zu sitzen? Ich weiß noch, bei mir, also meine Schwester hat auch studiert, aber Lehramt. Ich war auch dann der Erste mit so einem kulturwissenschaftlichen Studium, so Archäologie und so ein Kram. Und ich saß da im Hörsaal und ich war so eine Mischung aus völlig ehrfürchtig. Also wow, das ist jetzt also die Uni und da vorne ist eine Dozentin und abgefahren. Wir sitzen da alle und es ist wie Schule, aber irgendwie doch nicht. Und zum anderen fand ich das auch total, wie sage ich das denn, mir fallen gerade nur so geschwollene Formulierungen ein. Also es fühlte sich so an, als würde der Geist erhoben werden auf eine ganz neue Ebene, wo ich mir dachte, wow, das ist es. Ich fühle mich hier total gut. Wie war es denn bei dir?
Sehr gemischt. Also einerseits eben auch dieses Gefühl von cool, endlich kann ich mich hier auseinandersetzen mit Kultur. Ich bin natürlich auch da reingegangen so mit jede Menge, was ich für Wissen hielt, aber was eigentlich nur so Klischees sind, die, wenn man irgendwie jung ist und Filme guckt und denkt, man hat da jetzt irgendwie was Großes erkannt, dann mit reinnimmt, ne? Aber trotzdem hatte ich halt das Gefühl, cool, hier kann ich irgendwie diese Ideen austauschen. Und auf der anderen Seite habe ich halt schnell gemerkt, dass diese Ideen halt teilweise super oberflächlich sind und ein bisschen Quatsch und prätentiös und das eigentliche Handwerkszeug und die eigentlichen Inhalte, die jetzt hier auf mich zukommen, nochmal deutlich komplexer sind. Das heißt, es war so eine Mischung aus diesem Erhobenheitsgefühl, aber auch einer fürchterlichen Verunsicherung, einfach weil ich da ja wirklich, also auch quasi so aus sozialwissenschaftlicher Perspektive da eine völlige Anomalie war eigentlich, ne? Also gar nicht vorgesehen. Also jetzt im Nachhinein kann ich das so betrachten. Als ich da war, hatte ich einfach nur in der Zeit das Gefühl, vielleicht gehöre ich hier doch gar nicht so sehr hin. Auch weil der Umgangston halt gerade so von Profs ja manchmal auch einer ist, der jetzt nicht grundsätzlich unfreundlich ist oder unkooperativ, aber wo einfach viel vorhergesetzt wurde und ich halt eigentlich mich ja eigentlich ständig irgendwie dumm gefühlt habe. Zum Glück gab es halt so ein paar Profs, also da war dann im Endeffekt ganz gut, dass ich mit dem Philosophiestudium angefangen habe, weil da hatte ich einen Prof irgendwie so im ersten Pro-Seminar zu Was ist Philosophie? Ich kann mich leider an seinen Namen nicht mehr erinnern. Der ist dann nach ein paar Semester auch an eine andere Hochschule gegangen. Aber der war einfach super, der hatte eine super freundliche Ausstrahlung. Dieses Seminar war großartig, weil es halt wirklich ein Pro-Seminar war, wo ich das Gefühl hatte, cool, hier lerne ich jetzt wirklich von ganz vorne, was bedeutet es zu philosophieren auf verschiedenen Ebenen. Sind teilweise Dinge, die begleiten mich bis heute noch, die haben wirklich so eine Grundlage gelegt. Und das war auch das erste Mal, dass ich zu so einer quasi Sprechstunde gegangen bin, weil da ging es darum, die erste Hausarbeit zu schreiben. Und es war eine total nette Erfahrung. Der war so, hat mir die Hand geschüttelt, hat so diese ganze Anxiety rausgenommen von, wie verhalte ich mich gegenüber Autoritätspersonen, und hat sofort gesagt, so hier alle Fragen, kein Problem, ich habe Ihnen hier schon mal was ausgedruckt, wie meine Hausarbeit schreibt.
Wow, eine der schönsten Sätze, die man hören kann.
Genau, und das war toll. Also das war so, ich glaube, hätte solche Momente nicht auch gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte im Studium. Es hat dann wirklich so 3-4 Semester gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, okay, ich bin hier nicht völlig fehl am Platz, sondern ich habe halt bestimmte Interessen, bestimmte Theorien, die mehr mit mir viben als andere. Mhm. Und gerade eben einfach als so Gaming als Thema dann sich so als Möglichkeit auftat, war das dann ja einfach auch so eine Art Anker, wo ich wusste, cool, hier fühle ich mich jetzt wirklich kompetent.
Ja.
Weil ich habe zwar jetzt nicht so diese Bildungsbürgertumsbildung erlebt, einfach vieles nicht gelesen oder dann erst sehr spät nachgeholt, viele andere kulturelle Trivia-Dinge einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Aber hier kannte ich mich aus und das heißt, da hatte ich plötzlich so was, wo ich mich genau sicher kompetent gefühlt habe, wo was mir einfach den Boost gegeben hat, einfach dran zu bleiben.
Wie tauchte das denn plötzlich auf, dieses Thema mit den Spielen und sich von dieser kulturwissenschaftlichen Seite dem im Rahmen auch des Studiums zu nähern? Wie ploppte das denn plötzlich auf? Weil zu Beginn des Studiums, wenn ich dir so zuhöre, klingt es ja wirklich so, als wäre das überhaupt nie auf dem Schirm gewesen. Also als wäre das auch gar keine Intention von dir gewesen, dem irgendwie danach zu gehen in dem Rahmen.
Genau, und grundsätzlich haben Computerspiele auch eigentlich kaum eine Rolle gespielt an der Uni Hildesheim, bis eben auf einen Prof, Matthias Mertens, ich habe ihn gerade schon genannt, der hat einfach Seminare angeboten zu Shigeo Miyamoto zum Beispiel. Und dann wurde irgendwie das ganze Semester lang über das Oeuvre von Shigeo Miyamoto gesprochen und über Nintendo und einfach so, was Nintendo-Spiele auszeichnen. Also wirklich nicht so, wir machen jetzt hier Fan-Service und erzählen uns irgendwie unsere Lieblingsspiele sind von Nintendo, sondern wirklich ernsthafte kulturwissenschaftliche Überlegungen darüber, was macht Nintendo-Spiele aus? So wie lässt sich das vergleichen vielleicht mit anderen kulturellen Phänomenen? Wir haben dann auch so die Firmenbiografie gelesen. Genau, das war spannend und viele ähnliche Seminare gab es dann auch noch mit verschiedenen Schwerpunkten auf Gaming. Ja, und das hat mich dann wirklich beflügelt. Das hat dann teilweise auch für Situationen gesorgt, wo ich wieder so an die Wand quasi des kulturwissenschaftlichen Mainstreams zu der Zeit gestoßen bin. Ich habe das natürlich dann auch versucht, in anderen Seminaren unterzubringen. So dachte, cool, ich weiß hier was, ich habe hier ein Wissen über ein Medium, über eine neue Kulturform, würde es gerne woanders unterbringen und gab dann zum Beispiel ein Seminar zu, also auch eine Einführung eher zur populären Kultur, also vor allen Dingen so erzählende Medien, populäre Kultur und erste Sitzung, der Seminarplan wird ausgeteilt, ich gucke drüber und sehe, Computerspiele sind nicht drin und bin dann mal mutig, melde mich und sage, hier fehlen Computerspiele. Und dann meinte der Prof nur, Computerspiele sind keine erzählenden Medien. Und ich war immer noch mutig und meinte, I beg to differ, so selbstverständlich. Und auch andere Studierende sind mir da tatsächlich zur Seite gesprungen und haben gesagt, nee, tut mir leid, also da gibt es jetzt schon einiges. Und er meinte nur, machen Sie sich nicht lächerlich. Und das ist ein Satz, also manchmal so taucht er noch so in meinen Albtraum auf. Das ist wirklich, das hat sich eingebrannt. Das ist, glaube ich, so die innere Stimme, die manchmal noch so auftaucht, wenn ich unsicher bin, wo ich eigentlich stehe mit meiner Forschung und mit meinen Theorien und Ideen. So, naja, das war so damals noch der Status quo. Ich bin jetzt immer manchmal auch so ein bisschen trübsinnig, aber in der Regel froh, wenn jetzt so manchmal kriege ich E-Mails von Studierenden, die quasi gerade irgendeine Arbeit über Games schreiben und mir so Rechercheanfragen stellen. Und das ist immer toll, weil da klingt es immer so, als hätten die einfach da gar keine Probleme mehr. Also als hätten die von ihrem Prof gesagt bekommen, ja, kein Problem, mach was über Games. Du bist zwar hier irgendwie, keine Ahnung, Theaterwissenschaftler, aber ja, Computerspiele sind halt selbstverständlicher Teil der Kulturfamilie, mach mal. Und wie gesagt, das kenne ich noch an. Da ist schön, dass ich da einiges getan habe, aber manchmal blicke ich halt zurück und denke mir, was hätte alles sein können, wäre quasi vor über 10 Jahren schon quasi so der Status quo gewesen. Aber es war wirklich eine sehr langsame Entwicklung, die letztlich auch diese akademische Karriere irgendwann einfach, ja, eigentlich abgewürgt hat, so.
Ich bin so neugierig, vielleicht können wir kurz diese Zeitreise machen und diese Szene, wo du dann aufgestanden bist, ne, und gesagt hast so, also das kann man so nicht sagen, lieber Herr Prof, mit den Computerspielen und dem erzählenden Medium. Das muss ja dann irgendwo, also na klar, während des Studiums gewesen sein, also irgendwo zwischen 2003 und 2008. Jetzt finde ich so hochinteressant, deswegen würde ich da mal gerne nachfragen, an welche Spiele hast du denn da damals so gedacht, als du das gesagt hast, wenn du das noch weißt, weil heute mit dieser, also jetzt nochmal dann fast 20 Jahre später, gibt es ja einen unglaublich reichhaltigen Korpus an Titeln, die man sofort nennen könnte, wo man sagen würde, na klar, guck mal, was da so erzählt wird. Journey, Papers, Please. Und dann überlegt man kurz und dann fällt einem ein, im Kontext dieses Gesprächs hier zwischen uns, oh, Journey 2012, Papers, Please 2013, die Spiele, von denen man glaubt, die waren ja schon immer da, die sind auch gar nicht so alt. An welche Spiele hast du denn da gedacht?
Das kann ich sogar sehr konkret sagen, weil zu dem Zeitpunkt, ich muss nochmal bei Wikipedia gucken, wann das genau erschienen ist. Du weißt es vielleicht auch. Oh, bestimmt. Das war kurz nachdem Half-Life 2 erschienen ist.
Oh.
Und ich war halt gerade vom Beginn, wenn man da ankommt, in City 17, möchte ich sagen.
2004 übrigens, ja.
Genau, wo man da ankommt und einfach diese 1984-eske Atmosphäre da aufgemacht wird und einfach mit den Mitteln des Mediums einfach erzählt wird, Atmosphäre aufgebaut wird. So, ich war davon komplett beeindruckt und geprägt. Und habe das auch als Beispiel genannt, aber das kannte der Prof natürlich nicht. Der ist halt mit der populären Kultur der 80er aufgewachsen.
Ja.
Der hatte Kontakt mit Computerspielen. Das war jetzt nicht so jemand, der irgendwie Elektronik irgendwie für das Ende der Welt oder so hält. Ne? Der war sehr offen für populäre Kultur, aber sein Stand war halt Pac-Man, Super Mario und Half-Life 2 wusste ja noch nichts. Um das quasi auch noch so ein bisschen wieder aufzulockern, irgendwann hatte ich ihn wieder getroffen, als wir als ich mit einer Gruppe von Kommilitoninnen bei so einem Pubquiz war und er war auch da. Da hat er mir ein Bier ausgegeben und hat auch noch mal irgendwie hat jetzt nicht gesagt so, es tut mir total leid, das war total doof damals von mir, aber da hat einfach noch mal mit mir über Computerspiele geredet und ich hatte das Gefühl, okay, also überhaupt diese vielen Erfahrungen so von Widerstand gegen das Medium, ist mein Eindruck, war oft geprägt davon, dass da Menschen einfach unheimliche Expertise auf ihrem Gebiet hatten und plötzlich kam da aber was Neues dazu, was diese Expertise so ein bisschen in Frage gestellt hat oder zumindest die Allumfassenheit dieser Expertise, und das war irgendwie bedrohlich vielleicht. Also habe ich mehrfach ähnliche Erfahrungen gemacht, wo man das Gefühl hat, okay, du willst dich jetzt eigentlich nicht mit Computerspielen auseinandersetzen, weil das würde bedeuten, dass dein Wissen über populäre Kultur nicht vollständig ist. Mhm. Aber ja, also durchaus auch positive Erfahrungen noch gemacht.
Hast du zu den Menschen damals im Studium gehört, die während des Studiums schon eine Vorstellung davon entwickeln, wo sie dann nach dem Studium eigentlich beruflich landen wollen? Oder warst du einer dieser Menschen, die studiert haben, ne, und dort so ihren Platz im Leben gefunden haben und dann irgendwann merkten, oh shit, ich muss mir ja mal Gedanken machen, wie es danach weitergeht?
Also so richtig konkret nicht. Am ehesten, weil das war dann auch in Form von einem Praktikum umgesetzt, dachte ich, ich lande irgendwo in Richtung Gaming-Journalismus. Oh. Ich habe damals, das war auch so 2005, habe ich ein Praktikum gemacht bei der M-Games, damals noch Maniac, also ja, wirklich so, genau. Und das war super. Das war super, hat total Spaß gemacht. Da habe ich auch eigene Texte schreiben können. Es waren ja wirklich flache Hierarchien da, dass ich da schnell irgendwie wirklich auch rein konnte. Und hätte auch, habe auch das Angebot bekommen, so ein Volontariat da zu machen. Aber dann habe ich erfahren, wie viel ich dort verdienen würde in einem Vorort von München. Und ja, habe abgesagt, weil da spielte dann wieder so mein Sozialhilfekind-Hintergrund eine Rolle, weil ich das Gefühl hatte, ich will nicht mehr so prekär leben. So, ja. Ich glaube, kannst du halt bringen, so im Journalismus, so wenn du weißt, okay, ich habe irgendwie im Hintergrund eine Familie, die kann mir irgendwie einen neuen Laptop kaufen oder so. Aber ich habe einfach Beklemmungsgefühle bekommen und dachte mir, nee, ich für 1000 Euro ziehe ich nicht nach München oder Augsburg. Ja, also da schnell halt gemerkt, dass dieser ganze Bereich einfach ultra prekär ist. Und dann war das so als Karriereoption zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen. Deswegen war dann eher danach dann die Idee, okay, dann halt all in so eine wissenschaftliche Karriere, so den quasi klassischer Pfad von, ich mache dann meinen Doktor und versucht dann an der Hochschule irgendwo selbst Seminare zu geben. Was auch ein bisschen geklappt hat, weil ich in Hildesheim dann schon quasi als wissenschaftlicher Mitarbeiter kurzzeitig auch angestellt war, wirklich auch selbst Seminare gegeben hat. Das war cool. Hätte ich auch gern noch weitergemacht, würde ich auch heute gern immer wieder machen. Mhm. Aber wie gesagt, Bedingungen sehr prekär.
Ja, darauf wollte ich eben hinaus, weil die Wissenschaftswelt ist ja auch gerade in dem Bereich alles andere als eine verlässliche und stabile und vor allem eine, wo man dann wirklich am Füllhorn schlemmt. War das dir damals, als du dann zur M-Games gesagt hast, nö Leute, noch gar nicht klar? Oder war es einfach diese Zahl, die du da auf dem Gehaltscheck, dem fiktiven, gesehen hast und dir gedacht hast, nee, also auf gar keinen Fall, das machen wir auf jeden Fall nicht?
Ich meine, ich wusste ja zumindest schon so grob, was man in der akademischen Welt verdient und wusste, das ist auf jeden Fall besser. Ich finde, das sind nach wie vor sehr solide Honorare, die da bezahlt werden. Genau, es ist dann eher an anderen Dingen gescheitert. Ja.
Willst du von diesen anderen Dingen erzählen?
Genau, ich hatte dann gegen Ende meines Studiums, so 2008, 2009 rum, hatte ich, wie gesagt, dann noch so wissenschaftliche Mitarbeiterposten, habe für, ich glaube, ein, zwei Semester auch den Matthias Mertens vertreten, habe dann eben selbst Seminare gemacht zu Computerspielen. Das war total cool und habe halt in der Zeit auch damit begonnen, quasi meine Promotion vorzubereiten, hatte auch über einen Kollegen an der Uni Hildesheim auch ein Projekt quasi an der Seite zum Thema Geschichtsvermittlung im Computerspiel. War zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so, wo ich mir dachte, ja, es ist jetzt genau das Thema, was ich machen möchte. Aber ich dachte, cool, doch, kann ich was mit anfangen. Klingt total spannend. Das war eingebettet in einen großen Forschungsverbund von verschiedenen Universitäten in Wien, in Wolfsburg, in Jena. Forschungsverbund namens Geschichtsvermittlung in der Mediengesellschaft. Genau, und wir waren dann halt dort mit einem Projekt vertreten, eben zur Geschichtsvermittlung im Computerspiel. Es wurden Mittel beantragt bei der Deutschen Forschungsgesellschaft, DFG. Und dieser Antragsprozess hat sich dann erstmal unheimlich lang gezogen. Also das war was ich kennengelernt habe in der akademischen Welt. Alles dauert fürchterlich lang. Und wie gesagt, ich hatte keine Rücklagen oder jetzt nichts, wo ich sagen könnte, Mama, Papa, bezahlt jetzt bitte meine Miete, weil das dauert ja alles ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Das heißt, das war so das erste Ding, wo ich zähneknirschend gesagt habe, okay, ich habe dann teilweise während des Hartz-IV-Bezugs quasi auf die Bewilligung gewartet von den Profs dort, die das geleitet haben. Wir meinten, Christa, mach dir keine Sorgen, das wird schon. So, wir müssen jetzt halt nur noch warten. Dann ist zwischendrin noch ein Gutachter abgesprungen bei der DFG. Der hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Das heißt, da hat sich alles dann nochmal um ein halbes Jahr verzögert, weil ein neuer Gutachter gefunden werden musste. Ich habe meinem Sachbearbeiter beim Jobcenter immer gesagt, ja, kein Problem, ich habe bald einen Job, dieses Forschungsprojekt kommt, kein Problem. So, und die haben mich da so ein bisschen in Ruhe gelassen. Naja, und dann kam, das war 2014 dann, also ne, es hat wirklich ein bisschen gedauert, kam dann die Nachricht von der DFG, dass der Forschungsverbund Geschichtsvermittlung und der Mediengesellschaft, dass da eigentlich alle Projekte gefördert werden, nur unseres nicht zu Computerspielen. Oh Gott. Und also das war so hart genug, aber so ne insult to injury. Die Begründung war dann so ein bisschen, also wenn man so aus den Game Studies kommt, schlägt mir jetzt die Hände über den Kopf, die Begründung war so ein bisschen, ja, wir hätten das Ganze irgendwie zu ludologisch angegangen, aber hier hätten jetzt auch irgendwie so narratologisch auch drauf geblickt werden müssen. Oh, wow. Also wir waren halt sehr so auf, wir wollen Spielmechaniken betrachten und wie ja. die halt Geschichte, ne? Und die ablehnende Begutachtung kam dann um die Ecke mit der guten alten Narratologie versus Ludologie-Debatte, ja, die wir ja. irgendwie nicht berücksichtigt hatten. Und ich habe da drauf geguckt und dachte mir, seit irgendwie mindestens 4 Jahren redet da niemand drüber. Ja. So, wir werden jetzt abgelehnt, weil wir zu aktuell sind in unserem Forschungsstand und weil wir diese Debatte einfach nicht Boah. Mehr ernst nehmen. So, und da war ich dann raus. Also auch wirklich so mit dem Kopf war so, nee, ich breche jetzt die Promotion ab, ich habe auch keinen Bock mehr, ich schreibe noch eine im Rahmen meiner Möglichkeiten freundliche E-Mail an alle in einem Projekt, einfach so damit, was das jetzt für mich bedeutet. So.
Holy shit.
Und dann war klar, ich bin hier raus aus dem Laden.
Mit welchem, ich sag mal, emotionalen Mindset hast du dann diese Entscheidung getroffen? Also ich kann mir alles vorstellen, von am Boden zerstört bis hin zu mit erhobener Faust das Uni-Gebäude verlassen. Wie sah das da in dir aus?
Also größtenteils am Boden zerstört,
oh Mann.
Mit so ein bisschen halt Trotz. Also
ja.
Trotz ist halt die ja. Emotion, die mich viel weiter geführt hat. So, das ja. ist keine sonderlich. Ne, also ich, jetzt, wo ich jetzt stehe und wenn man dann zurückblickt, kann man denken, ja, riesen Erfolgsgeschichte und ist auch cool, wie es gelaufen ist dann letztlich. Aber viel davon, von diesen Schritten, die ich dann doch nochmal gegangen bin, die Dinge, die ich dann doch nochmal probiert habe, kam halt aus so einem Trotzgefühl. Und das ist halt eigentlich kein schönes Gefühl. Das ist nicht so, ich mache genau das Richtige, sondern eher so ein, ja, ich mach's jetzt halt einfach trotzdem, auch wenn mir Leute sagen, machen Sie sich nicht lächerlich.
Ja.
Das heißt, das hat dann echt noch ein bisschen gedauert, auch da in so ein positiveres Mindset zu kommen und das Ganze halt nicht so als, ja, so als diese negative, als diesen negativen Einschnitt zu sehen, mit dem ich halt irgendwie pragmatisch umgehe, sondern zu sagen, ja, okay, vielleicht ist da auch ein, quasi das Damoklesschwert an mir vorbeigegangen, weil, jetzt, also spreche ich auch mit vielen ehemaligen Kolleginnen, Kommilitoninnen aus den Game Studies, die dann jetzt halt ihren Doktor haben und damit halt jetzt beim Jobcenter abhängen. Ja, so. Ja, aber insgesamt, also eine sehr bittere Erfahrung, an der ich immer noch regelmäßig so ein bisschen knapse, was ich jetzt aber quasi aktuell so ein bisschen, also es gab ja jetzt in den letzten Jahren da so ein bisschen einen, also ein Reckoning oder so ein Gefühl von Genugtuung, weil ich mich ja mehr oder weniger in den letzten 5 Jahren durchgängig ja. mit Geschichtsvermittlung in Computerspielen auseinandergesetzt ja. hat und das gut bezahlt und einfach genau auf die Art und Weise, wie ich das möchte, wie es mir Spaß macht, wie ich das produktiv halte. Und denke mir jetzt rückblickend auf dieses Forschungsprojekt, deren Leitmedium, also das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern das war das, was intern quasi kommuniziert war. Das Leitmedium in diesem Forschungsverbund war der Fernseher. Und so Internetprojekte waren da schon State, also waren da schon Bleeding Edge. Das heißt, ich habe irgendwie trotzdem mein Ding gemacht und eigentlich konnte das, was ich in diesem Forschungsprojekt gemacht habe, eigentlich dann jetzt trotzdem noch umsetzen unter anderen Bedingungen, aber vielleicht für mich letztlich bessere Bedingungen.
Ja, spielst an auf deine Arbeit bei der Stiftung Digitale Spielekultur. Da werden wir nochmal drauf hinkommen gleich. Vorher nochmal kurz eine Frage zu diesem, also ja wirklich, wenn es ein Film wäre, würde diese Szene im Trailer auftauchen, im Moment, wo du die Uni dann wirklich verlässt, mit einer Mischung aus am Boden liegend und aber auch trotzig. Dieses Kapitel in deinem Leben, wie hat das deine Einstellung zu diesem Thema und auch deine Herangehensweise an das Medium verändert? Ich kann mir vorstellen, dass so eine bittere Erfahrung auch einen nicht nur von dieser Institution vergrämt, also Institution Uni, sondern auch so ein bisschen den Spaß rauben könnte an dieser Art der Beschäftigung mit Spielen. Also, dass das quasi so sich überträgt, diese schlechte Erfahrung, auch auf diese ganzen Nebenschauplätze?
Nein, so ein bisschen, das soll jetzt dann wiederum auch nicht zu positiv klingen, aber ein bisschen war es halt auch eine Befreiung.
Ja.
So, ne?
Ja.
Weil plötzlich konnte ich und musste ich letztlich auch mich auf andere Art und Weise mit Computerspielen auseinandersetzen, die quasi immer noch repräsentiert, was mich am Medium und an der Kultur interessiert, aber halt nicht mehr ellenlange Anträge benötigt oder lange, lange Quellenlisten. So, weil zu der Zeit, ne, wie gesagt, ich musste dann zu meinem Fallmanager beim Jobcenter gehen und sagen, ey, dieses Forschungsprojekt, bei dem ich eben in den letzten Monaten in den Ohren hing, turns out, das wird jetzt doch nichts. So, ja, das heißt, da musste ich mir was Neues überlegen und was dann halt so langsam sich herausschälte, war, dass ich wahrscheinlich irgendwie freiberuflich Dinge machen muss. So zu der Zeit fing es dann an, dass ich für die WSD geschrieben habe. Es fing an, dass ich für andere Zeitschriften, Zeitungen, Institutionen Dinge geschrieben habe oder Auftritte hatte, wo immer mehr Geld rüberkam. Ende 2014 kam dann auch ein Angebot von einer privaten Hochschule, dort quasi Seminare zu geben, natürlich auch unter eher prekären Bedingungen. Aber es war dann irgendwann genug, um halt über die Runden zu kommen. Und all das hat aber eben erfordert, so diesen quasi diesen High-Theory-Ansatz des akademischen Betriebs so ein bisschen aufzugeben und eher so Low-Theory zu machen. Das ist so ein Begriff, den habe ich bei der Kulturwissenschaftlerin Mackenzie Walk irgendwann mal gelesen. Low Theory, das ist so wie High Fantasy und Low Fantasy. Ja. Beides berechtigt, aber beides halt mit unterschiedlichem Anspruch auf dasselbe Genre. Ich bin halt nicht der Tolkien, der erstmal sich eine Sprache ausdenkt und irgendwelche Wappen malt und sondern eher so eine Ursula K. Le Guin, die einfach erstmal drauf losschreibt und sich dann hinterher vielleicht noch ausdenkt, wie alles zusammenhängt. So, also das war dann so der Modus, in den ich reingekommen bin, wo ich festgestellt habe, das liegt mir vielleicht auch einfach mehr. Also dieser eher journalistische, eher schnelle Modus, das war auch was ich in der Uni Hildesheim eigentlich schon gelernt hatte. So die ganzen Kulturjournalismus-Seminare waren alle eigentlich genauso aufgebaut, so nach, sucht euch irgendwas, irgendeinen Gegenstand, der euch interessiert und symptomatisiert den. Also beobachtet den und probiert Theorien an dem aus. Warum ist das so? Warum ist dieser Gegenstand so und nicht anders? Und schreibt halt schnelle Texte und dann reden wir drüber, ob das so passt oder nicht. Das heißt, da war ich dann eigentlich schon ganz gut in Übungen und das hat dann eben auch wunderbar gepasst bei der WSD, das funktioniert gut für, wenn man irgendwie ein Expertinnengespräch im Radio macht. Na, da sitzt man halt auch nicht und erzählt, ja hier, ich zähle jetzt erstmal meine Quellen auf, sondern sagt halt, ich habe hier eine Theorie über das Spiel, das und das denke ich dazu, ich denke, dass es plausibel ist so und jetzt können wir drüber sprechen. Das heißt, im Großen und Ganzen, ja, war es wie eine Art Befreiung auch von diesem ganzen akademischen Cargo-Kult, der ja manchmal auch so ein bisschen mit, wir haben hier eine lange Literaturliste und eine bestimmte Struktur, die so ein bisschen simuliert, dass wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen und am Ende ist es eigentlich auch nur eine Reihe von Behauptungen und das konnte ich dann einfach überspringen und hatte dann im Grunde nur noch den Anspruch, okay, ich hau hier einfach schnelle, steile Thesen raus, ich versuche die so gut wie möglich zu belegen und auch plausibel zu machen und wenn mir jemand sagt und das begründen kann, dass das nicht passt, dann ändere ich dann auch meine Meinung. Das ist irgendwie so ein Modus, mit dem kann ich bis heute ganz gut leben. Und ich glaube, das bleibt auch der Modus, in dem ich weiter arbeite. wenn ich nochmal, also akademische Karriere, wenn ich irgendwie meinen Doktor nochmal nachholen sollte, dann müsste, also das müsste schon, das wäre schon so eine Art göttliche Intervention. Also da müsste quasi so eine Art akademische Lichtgestalt kommen und sagen, Herr Huberts, wir haben hier die perfekte Promotionsstelle für Sie. Und die ist 5 Jahre lang, können Sie da mit ein bisschen Lehre arbeiten und nebenher Ihre Doktorarbeit schreiben. Aber das, ich rechne nicht damit, dass das passiert. Und ich warte auch nicht drauf. Wenn das passieren würde, würde ich vielleicht meinen Doktor nochmal machen. Aber so bleibt es jetzt bei dem mächtigen Kulturwissenschaftler Christian und der ja abseits des akademischen, des strengen akademischen Betriebs eben arbeitet.
Was ist denn dein Wunsch? Also das mit dem hier, wenn sich die Tür öffnet, die Lichtgestalt kommt, das ist ja hier ein äußerer Einfluss. Irgendjemand macht das und dann gehst du damit um. Aber wenn du jetzt quasi die Knetmasse deines Lebens in der Hand hältst und überlegst, was formst du denn damit? Was ist denn der Wunsch? Weil du hast ja schon auch gerade gesagt, du hast ja dann so viele Dinge im Anschluss der Unizeit gemacht. Das war auch die Zeit, in der ich dich kennengelernt habe. So viele Dinge auch schon ausprobiert jetzt. Was wäre denn der Wunsch für dich selbst?
Ja, einerseits mag ich das freiberufliche Arbeiten durchaus gern. Das dachte ich nie. Also auch da wieder, ne? Sozialhilfekind, unsichere Bedingungen, wann kommt Geld, wann nicht so. Eigentlich eine super Albtraumvorstellung. So. Aber irgendwie hat es funktioniert. Und da braucht es vielleicht auch den Kontrast zur Uni, wo es einfach, genau, monatelange Anträge braucht, bis Geld kommt, um in der freien Wirtschaft festzustellen, okay, ich kann Text schreiben und einen Monat später ist das Geld schon da. Also irgendwie, obwohl es eigentlich auch sehr unsicher ist, dieses freiberufliche Arbeiten, war in meinem Kopf dann trotzdem so ein Gefühl von irgendwie cool. Ich mache was und das wird dann sofort bezahlt. Ich muss nicht super lange drauf warten oder es kommt gar nicht. Das heißt, so dieses freiberufliche Arbeiten ist irgendwie, habe ich mir irgendwie erschlossen, so. Und das ist was, da merke ich, das mache ich gern, einfach weil es bedeutet, ich kann mir eben auch Themen oft selbst suchen. Ich kann, keine Ahnung, bei irgendwelchen Redaktionen anfragen und sagen, hier kommt dieses neue obskure Indie-Game und ich habe irgendwie eine Idee dazu, kann ich dazu was machen? Und dann geht das halt einfach so einer Uni irgendwie mit einem, in der Promotion, da habe ich mich dann halt vor, keine Ahnung, 2 Jahren auf ein Thema festgelegt und da hänge ich dann halt dran. Da kann ich das nicht mehr, den Zug quasi nicht mehr auf ein anderes Gleis kriegen. Das mag ich sehr gern und gleichzeitig ist halt trotzdem noch der Anteil da, der sich ja einfach so ein bisschen Sicherheit wünscht. Ein Modell, was ich jetzt in den letzten Jahren auch zumindest zeitweise praktizieren konnte, war halt so eine Mischung aus so einer quasi so 50% bis 75% Stelle, wo ich einfach auch so ein bisschen eher im Dienstleistermodus unterwegs bin und den Rest dann halt mit freiberuflichen Sachen füllen. So, ich glaube, das ist der Modus, wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wäre es irgendwie eine coole, unbefristete Stelle, die nicht viel mehr, also die maximal 75% meiner Zeit einnimmt. Und dann halt noch ein bisschen Zeit, um zu sagen, ach, ich habe das Spiel gespielt und ich habe total Bock, drüber zu reden. Ich schreibe mal dem Deutschlandfunk Kultur, ob ich darüber was machen kann. So ein kleines Expertengespräch. So das, ja doch, das wäre cool.
Oder der okay cool E-Mail-Adresse.
Genau, auch das.
Das ist ja wirklich interessant. Und vielleicht sogar noch mal eine Spur konkreter nachgefragt. Deine Arbeit bei der Stiftung Digital Spielkultur ist jetzt nach 4 Jahren zu einem Ende gekommen. Wie geht's denn da jetzt konkret weiter für dich? Also kannst du schon verraten, gibt es überhaupt schon was zu verraten, wo der nächste Punkt ist, zu dem du hinspringst? Oder bist du jetzt in dieser, ich wiege mal alles neu ab, Orientierungsphase?
Ja, eher das.
Ja.
Also ich bin jetzt einerseits auch froh, so ein bisschen Pause zu haben.
Klar, ja. Ne?
Also auch so ein bisschen zu verarbeiten, was jetzt so in den letzten 5 Jahren so los war. Da reden wir vielleicht gleich auch noch drüber. Genau, und ansonsten wirklich erstmal orientieren. So, ich mache jetzt so Dinge wie mal wieder ein neues professionelles Foto von mir machen lassen.
Oh ja,
so,
sehr gut.
Mal wieder so. Also auch meine Website ist gerade nicht in einem guten Zustand und so. Ich möchte es alles mal irgendwie so ein bisschen neu machen. Da stehe ich gerade, dass ich denke, einfach mal zur Ruhe kommen, lange Spaziergänge machen und mich auf eine Bank mit schöner Aussicht setzen. Und genau, und halt so das konnte ich jetzt gerade in den letzten 2 Jahren, die sehr zeitlich einfach sehr dicht und intensiv waren, nicht mehr machen. Einfach wirklich so, ja, einfach diesen Freiberufler-Kleinkram machen. Und wirklich Kleinkram. Also jetzt nicht so gleich das nächste große Projekt, sondern wirklich mal wieder dieses, hier ist ein interessantes Spiel, da möchte ich mal wieder einen Text zu schreiben. Oder hier ist ein Thema, da möchte ich mal wieder einen Text zu schreiben. Das ging jetzt auch also zeitlich lange nicht und auch einfach so vom, ich hatte das Gefühl, dass ich auch einfach nichts mehr zu schreiben hatte. Und jetzt kommt es mittlerweile wieder und es ist ein ganz schönes Gefühl, so dieses auf ein Spiel zu blicken und zu denken, ah, das ist spannend, da möchte ich irgendwie, da habe ich Lust zu was zu machen.
Ja, du hast gerade schon angedeutet, die letzten 4-5 Jahre, die sehr ausfüllend waren, sage ich mal, bei deiner Arbeit bei der Stiftung. Ich habe in der Anmoderation schon in ganz groben Zügen erzählt, was du da gemacht hast. Wir haben also alle schon so ein kleines Bild vor Augen, aber vielleicht mal mit deinen Worten, wenn du so zurückblickst auf diese Zeit, was sind denn so das für Szenenbilder, sage ich mal, die du da zu greifen bekommst?
Vielleicht auch noch eine kleine Anekdote.
Ja, bitte.
Damals beim Jobcenter hat man versucht, mir eine Fortbildung zum Thema Projektmanagement anzudrehen. Und ich habe gesagt, nee, ich werde jetzt Wissenschaftler. Brauche ich nicht. Und was ich dann quasi bei der Stiftung Digitale Spielekultur gemacht habe, war Projektmanagement, wo ich dann jetzt quasi eher den Crashkurs gemacht habe. Das heißt, das war so auch so eine kleine ironische Fügung, dann dort zu sitzen und sich zu denken, okay, hätte ich vielleicht mal vor 10 Jahren diese Fortbildung schon mal gemacht. Genau, aber ja, ich habe bei der Stiftung einfach viele coole Projekte mitgestalten, mit umsetzen dürfen, zuletzt auch ein Projekt leiten zu dürfen, Szenenbilder, also so Sachen, die ich richtig cool fand, waren von Anfang an eigentlich dieses Thema Gaming und Erinnerungskultur, damit bin ich eingestiegen bei der Stiftung, quasi als Projektassistenz für das Projekt Pitch Jam, also wo wir bei der Stiftung Menschen aus der Erinnerungskultur eingeladen haben, Game Designerinnen eingeladen haben, die zusammengesetzt haben und gesagt haben, denkt euch mal Spielideen aus. Weil zu dem Zeitpunkt gab es zwar und seit ewig unheimlich viele Spiele, die sich mit NS-Geschichte in Games, die da was mitmachen, aber halt so wenig, die da wirklich gezielt dieses Thema beackern und vor allen Dingen auch noch große Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit, wie man halt gerade den besonders schweren Aspekten dieses Themas irgendwie gerecht werden kann und die nicht irgendwie verharmlost. Das war total spannend. Hab mich auch immer gefreut, wenn ich bei der Stiftung dann auch mal so ein bisschen raus konnte aus diesem Thema. Ich habe eine Fachkonferenz zum Beispiel aufgebaut und durchgeführt zum Thema Klimaschutz und Gaming. Eine zusammen mit meiner Kollegin Marlina Riedel zum Thema Barrierefreiheit und Gaming. Das war dann auch immer eine schöne thematische Pause von der Erinnerungskultur. Und zuletzt eben als Vorführung dieses Erinnerungskulturthemas ein Projekt namens Let's Remember Erinnerungskultur mit Games vor Ort, das ich geleitet habe. Im zweiten Jahr dann auch zusammen mit der Kollegin Dr. Tabea Wiedmann, wo wir Gedenkorte selbst besucht haben und dort quasi Workshops durchgeführt haben für die Mitarbeitenden und dort auch verschiedene Vermittlungsformate erprobt haben. Also zum Beispiel Schulklassen eingeladen haben und mit denen dann zusammen mit Trine quasi zu den Inhalten des Gedenkortes kleine Textadventures gestaltet haben. Und das war toll. Also es war eine tolle Erfahrung. Ja. Also auch ganz schön aufreibend.
Ja, anstrengend auch, stellen
anstrengend,
wir das
vor,
ne?
Genau, Gott. Genau. Einfach, weil es war halt wirklich ein Erproben, ne? Also sowas gab's halt vorher noch nicht. Und da dann immer Menschen zu finden, die das mit einem umsetzen können, war ganz schön herausfordernd und hat halt oft auch bedeutet, da einfach auch viel selbst zu schultern, viel zu kompensieren, so. Aber gerade jetzt im letzten Jahr ist es dann einfach so richtig in Gang gekommen und da hat man das Gefühl, okay, jetzt stehen irgendwie die Inhalte, die Werkzeuge, unsere Tools stehen und jetzt können wir wirklich das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben und bin mit den Ergebnissen jetzt auch wirklich happy. Genau, und Ende August ging es dann zu Ende. Auf der Gamescom haben wir noch die Ergebnisse vorgestellt und haben auch noch eine große Gruppe aus Menschen von Stiftungen, aus der Politik und anderen Institutionen der historisch-politischen Bildung über die Gamescom geführt. und mit denen das dann beendet. Genau, also wirklich eine spannende Zeit und einfach auch ein super spannendes Thema. Und wenn ich eine Sache sagen kann, über wo für mich die Reise hingeht, ich weiß noch nicht, wo es hingeht, über das, was ich gerade gesagt habe, hinaus, aber ich habe auf jeden Fall großes Interesse daran, an diesem Thema Geschichtsvermittlung in Games, gerade Erinnerungskultur, Gedenken in Games mit Bezug auf NS-Geschichte dran zu bleiben, weil ich das für wichtig halte und auch die Erfahrungen jetzt aus dem Projekt irgendwie bei mir so hängen geblieben sind von, das ist wichtig. So, es ist wichtig, dass es in Zukunft mehr Computerspiele gibt, die über unsere Vergangenheit in einer Art und Weise sprechen, kommunizieren, die sinnvoll ist, und auf der anderen Seite eben auch Gedenkorten, Personen, die eben diese Geschichte dann konkret vermitteln, denen mit Gaming auch ein neues Werkzeug zur Verfügung steht, wo sie das tun können. Und genau, ich bin da total offen, bin total gespannt, wo die Reise hingeht. Auch gar nicht unwahrscheinlich, dass ich auch wieder bei der Stiftung lande. Da ist jetzt einfach der Vertrag ausgelaufen. Wenn es dann ein neues Erinnerungskulturprojekt gibt, bin eventuell ich wieder dabei. Aber wie gesagt, genauso kann es auch sein, dass ich woanders lande, vielleicht auch direkter so bei Institutionen der Erinnerungskultur oder anderen Stiftungen. Da versuche ich gerade, mich noch rein zu entspannen und zu sagen, mal schauen, was kommt. Und wie gesagt, jetzt erstmal gibt es diesen Kleinkram zu erledigen, den man halt hat, wenn man aus einem Job rauskommt und feststellt, dass man auf Social Media, auf der eigenen Website und sonst wo eigentlich nichts mehr gemacht hat seit Jahren. Und das versuche ich jetzt so langsam wieder anzuschieben.
Ich finde das ganz schön. Also man hört ja auch heraus, zum einen das klassische weinende und das lachende Auge, dass dieses Kapitel beendet ist, weil es dir ja wirklich die Gelegenheit gibt, mal wieder sich neu auszurichten und mal kurz so durchzuatmen und zu schauen, okay, Autopilot aus, wohin laufe ich als nächstes? Finde ich ganz schön, das hört man sehr gut durch.
Ja. Nö, und so fühlt es sich auch an. Ist natürlich immer so, ne? So letzter Arbeitstag, denke ich mir so, geil, ab morgen endlich. Morgen lade ich mir Baldur's Gate 3 runter und dann wird nur noch gezockt und dann hole ich alles nach. Der Pile of Shame wird wegschmelzen und dann irgendwie erster freier Tag und ist so, scheiße, ich habe keine Arbeit mehr und ich werde nie wieder Arbeit finden und ich kann auch nichts. Ja. Und auf keinen Fall kann ich jetzt ein Computerspiel spielen und Zeit verschwenden. Es hat jetzt überhaupt erst mal so 2-3 Wochen gebraucht, um wieder an den Punkt zu kommen, Mann. Wo man so sagt, nee, halt. Ja. Du hast jetzt auch erstmal genug gemacht, ist jetzt auch okay, eine Pause zu machen. Und jetzt baue ich mir gerade so eine Balance auf zwischen ein bisschen chillen und einfach neuen Input so und einfach Dinge, die Arbeit sind oder Arbeit adjacent, sage ich mal. Ja.
Ich habe noch eine abschließende Frage, um nochmal den Kreis zu schließen. Zu Beginn unseres Gesprächs nicht die Office, das haben wir verballert, diesen Kreis, der andere. Und zwar die Sache mit dem mächtigen Kulturwissenschaftler. Jetzt mit diesem Gespräch so in der Rückschau nochmal. Wenn du jetzt diese Visitenkarte hättest und du darfst nicht das Wort Kulturwissenschaftler benutzen, aus welchem Grund auch immer, die Druckerpresse schafft das gerade nicht, was weiß ich. Du musst ein anderes Wort finden, außer Kulturwissenschaftler für die Selbstbeschreibung. Was würdest du denn stattdessen heute auf die Visitenkarte draufschreiben? Ich finde das so hochinteressant als Frage, weil du eben schon so viele Dinge gemacht hast und auch so viele Dinge kannst. Wofür würdest du dich da entscheiden, wenn es dieses eine Wort sein müsste?
Puh, ich glaube, ich hatte irgendwann mal auch so ein bisschen aus Faulheit gegenüber der Künstlersozialkasse mich einfach als Publizist bezeichnet.
Ach komm.
Weil ich dachte, ich kann ja da nicht so drei Dinge ankreuzen, das muss ja immer eine Sache sein.
Jetzt kommt ja mit der Künstlersozialkasse-Umfrage hier an.
Ja, das ist das, was mir gerade dazu einfällt. Ja. Ich, also genau, wenn es nicht mächtiger Kulturwissenschaftler ist, ich glaube dann eher vielleicht, also so auch so ein bisschen faul, weil 50% des Wortes bleiben, sowas wie ein mächtiger Kulturvermittler oder so.
Okay, es also wird sich gesträubt gegen die Frage, ich merke das schon.
Ja, ich weiß noch nicht ganz, was würdest du mir denn auf die Visitenkarte schreiben?
Ich würde tricksen, so wie du auch, nur anders, und würde hinschreiben, mächtig guter Gesprächspartner, weil das warst du.
Wow, super.
Ist das nicht nett?
Guck ja, mal. Ja.
Das wäre der Moment, wo ich dir ganz verliebt durch die Haare jetzt fahre, auf dieser Bank sitzen. Naja, okay, jetzt wird's unangenehm. Also, ohne Witz, ich fand das ganz toll. Ich kannte dich ja jetzt schon ein Weilchen, aber hab noch nie in dieser zusammenhängenden Gänze deine Lebensgeschichte gehört. Zumindest den Ausschnitt daraus, den du hier mit uns geteilt hast. Ich fand das hochinteressant. Wirklich, vielen, vielen Dank für diese Erzählungen.
Sehr gern. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich das selbst so in dieser quasi so als zusammenhängende Erzählung quasi vermittelt habe. Es gibt immer, ne, es gibt immer so einzelne Texte von mir, wo sowas durchblickt, aber es gibt noch nicht so dieses, die Origin Story.
Schön,
des mächtigen Gesprächspartners.
Ach toll, guck mal, da haben wir es. Es war mir eine Ehre. Ich winke dir zu, ich freue mich auf die nächste Gelegenheit, wenn sich unsere Füße kreuzen werden. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt auch für diese nächste Phase in deinem Leben, also wirklich von Herzen alles, alles Gute.
Vielen lieben Dank.
So, na das war ja wohl eine Freude, oder? Ich fand's genauso. Kleine Vorfreude-Grund, den ich hier platziere. Falls ihr das Gespräch mit Christian toll gefunden habt, mustet, könnt ihr euch freuen. Denn Christian wird bald hier wieder mal zu hören sein. Da freue ich mich ganz dolle drauf und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit, großartige Tage, Wochen, Monate. Solange wird's hoffentlich nicht dauern, bis wir uns wieder horchen. Und sag einfach mal Tschüss, ne? Bis dann!